Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Fall Snowden belastet das Verhältnis zwischen den USA und Russland zunehmend. Das Weiße Haus reagierte mit Empörung darauf, dass Moskau dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt hat. Während die russische Regierung die Entscheidung verteidigte, hieß es aus Washington, man sei darüber tief enttäuscht.
Zu einem Krisentreffen hatte Barack Obama ins Weiße Haus geladen. Der Präsident sucht in der NSA-Kontroverse den Schulterschluss mit Senatoren und Abgeordneten beider Parteien. Die Diskussion überschattet von Russlands Entscheidung, Edward Snowden für ein Jahr Asyl zu gewähren. Wo der Mann sich nun aufhält, ist unklar. Die politische Empörung geht Richtung Moskau. Snowden ist kein Dissident und kein Whistleblower. Er ist eines Verbrechens beschuldigt und muss in die USA zurückkehren. Dies haben wir den Russen mehrfach klargemacht, öffentlich und privat. Außerordentlich intensiv hatte sich Washington um die Auslieferung des Gesuchten bemüht. Justizminister Holder versprach seinem russischen Amtskollegen sogar schriftlich, Snowden müsse in den USA weder Todesstrafe noch Folter fürchten. Barack Obama hatte Wladimir Putin persönlich angerufen, vergeblich. Stattdessen tritt nun Snowdens Vater im russischen Staatsfernsehen auf, dankt dem Kreml für die Aufnahme seines Sohnes, der in der Heimat keinen fairen Prozess erwarten dürfe. Russland hat uns das Messer in den Rücken gerammt. Jeder Tag, den Snowden sich frei bewegen kann, ist ein weiterer Dreh dieses Messers. Das Tauziehen um Edward Snowden, es entwickelt sich zur Belastungsprobe für die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Russland und den USA. Im Weißen Haus wird nun überlegt, ob Barack Obama das vor dem G20-Gipfel in St. Petersburg geplante bilaterale Treffen mit dem russischen Staatsoberhaupt absagt, wegen des Streits um Snowden. Vor allem Amerikas Konservative kritisieren den Präsidenten dafür, dass er sich vom gelernten KGB-Spion Putin derartig demütigen lasse.
Dokumente des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters sorgen auch für neue Enthüllungen. Private Telekommunikationsunternehmen sind offenbar stärker in die Aussperraktionen ausländischer Geheimdienste verwickelt als bislang angenommen. Das geht aus Aufzeichnungen Snowdens hervor, die die Süddeutsche Zeitung und der Norddeutsche Rundfunk einsehen konnten. Danach soll unter anderem Vodafone mit dem britischen Geheimdienst GCHQ zusammengearbeitet haben.
Es sind Milliarden Internetdaten, E-Mails, Dokumente, Kontakte. Informationen, die private Internetdienste an den britischen Geheimdienst GCHQ verkauft haben sollen. 7 Konzerne, darunter British Telecommunications und Vodafone. Um ihre Kunden auszuspionieren, sollen einige sogar eigene Softwareprogramme entwickelt haben. Im Auftrag des GCHQ und wohl nicht nur zum Zwecke der nationalen Sicherheit, wie aktuelle Recherchen zeigen.
Es wird auch ganz explizit gesagt, wir machen das auch, um die Wirtschaft Großbritanniens zu unterstützen. Also das hört sich schön an wie eine Einladung zur Wirtschaftsspionage.
Die britischen Unternehmen rechtfertigen sich. Sie könnten von Regierungen unter Umständen verpflichtet werden, Informationen herauszugeben. Erst diese Woche war der Einsatz des amerikanischen Spähprogramms X-Keyscore bekannt geworden. Ein Vertrauter Edward Snowdens hat heute im ARD-Morgen-Magazin die Ausmaße der Datenspionage verdeutlicht. Sie können deine E-Mails lesen, deine Browser sehen, welche Webseiten du besuchst, welche Google-Begriffe du eingibst. Im Wesentlichen kann das Programm buchstäblich alle Aktivitäten von jedem User im Internet durchsuchen und überwachen. Virtually all activity of a user on the Internet. Noch ist unklar, ob auch Daten von deutschen Servern abgegriffen wurden. Ausschließen will Greenwald das nicht. Wir stehen noch ganz am Anfang des Prozesses. Es gibt immer noch bedeutende Fragen zur Rolle der deutschen Regierung bei dieser Überwachung, darüber, was sie wirklich wussten, darüber, ob die Stellungnahmen der deutschen Regierungsoffiziellen der Wahrheit entsprechen oder nicht. Und ich glaube, dass wir noch mit bedeutenden Enthüllungen rechnen können. Datenschützer sind alarmiert. Sie gehen jetzt der Frage nach, ob auch deutsche Unternehmen an Spähprogrammen der Briten und Amerikaner beteiligt sind.
Ein ausführliches Interview mit Glenn Greenwald, Journalist und Vertrauter von Edward Snowden, und Analysen der neuesten Entwicklungen im Abhörskandal finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Nach der Verurteilung von Silvio Berlusconi ist die politische Zukunft des früheren italienischen Ministerpräsidenten ungewiss. Das höchste Gericht des Landes hatte ihn wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen und eine Haftstrafe verhängt. Diese muss der 76-Jährige zwar nicht antreten, ihm droht aber eine mehrjährige Sperre für öffentliche Ämter. Das Urteil könnte Auswirkungen auf die Regierung haben, an der Berlusconis Mitte-Rechts-Bündnis beteiligt ist.
Krisensitzung im Parlament. Silvio Berlusconi rief am frühen Abend seine Parteifreunde zusammen, um sich eine neue Strategie auszudenken. So richtig hat er nämlich nicht mit einem Schuldspruch gerechnet. Doch das oberste Gericht in Italien verurteilte ihn gestern zu 4 Jahren Haft. Diese reduziert sich jedoch auf 1 Jahr Hausarrest oder Sozialarbeit aufgrund von Gesetzen, die Berlusconi während seiner Amtszeit als Ministerpräsident selbst initiiert hatte. Berlusconi zeigte sich kurz nach Urteilsspruch als Opfer der Justiz. Ein Teil der Richter in Italien ist verantwortungslos und die Prozesse gegen mich sind eine wahre juristische Verbissenheit. Und so belohnt Italien also die Opfer und das Engagement seiner besten Bürger. Marco Travaglio, einer der erbittertsten Kritiker Berlusconis, schreibt seit Jahren Kolumnen gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten. Er sieht die Krise für Italiens Regierung kommen. Jetzt gibt es einen schönen Stempel von dem Kassationsgericht, der aussagt, das ist ein Verbrecher. Jetzt sind seine Koalitionspartner mehr in die Ecke gedrängt als seine Parteifreunde. Die wissen ja, dass sie mit einem Verbrecher zusammenarbeiten. Mit einem Verbrecher zusammenzuarbeiten, genau das wirft die Opposition jetzt auch Regierungschef Letta vor. Dieser ist aber angewiesen auf Berlusconis Partei, die stärkster Koalitionspartner ist. Mir ist bewusst, es ist ein delikater Moment in der Politik, aber ich habe es gestern gesagt und ich sage es auch heute, für mich steht Italien an erster Stelle. Ob Italien auch für Berlusconi an erster Stelle steht? Soeben forderte er eine Justizreform oder Neuwahlen.
Die USA haben eine weltweite Reisewarnung an ihre Bürger herausgegeben. Wie die Regierung in Washington erklärte, besteht eine erhöhte Gefahr von Anschlägen durch das Terrornetzwerk Al-Qaida und seine Verbündeten. Das gelte vor allem für den Nahen Osten, Nordafrika und die arabische Halbinsel. Einige US-Vertretungen in der Region sollen deshalb das ganze Wochenende geschlossen bleiben. Das Auswärtige Amt in Berlin veränderte seine Sicherheitshinweise bislang nicht. In Afghanistan haben sich Sicherheitskräfte und radikal-islamische Taliban heftige Gefechte geliefert. Nach Angaben der Polizei wurden in der Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan fast 100 Menschen getötet, die meisten auf Seiten der Aufständischen. Die Region gilt als Rückzugsort der Taliban und anderer radikaler Gruppen. Seit Juni trägt dort nicht mehr die NATO, sondern die afghanische Regierung die Verantwortung für die Sicherheit. Die USA haben sich mit Blick auf den Machtkampf in Ägypten erstmals klar positioniert. Außenminister Kerry äußerte sich positiv über die Entmachtung von Präsident Morsi durch das Militär. Dadurch sei die Demokratie wiederhergestellt worden. Die Morsi nahestehende Muslimbruderschaft warf Kerry vor, er rechtfertige einen Militärputsch. Zehntausende Anhänger des gestürzten Präsidenten gingen heute in Kairo und anderen Städten erneut auf die Straße.
Die Anhänger Mursis demonstrieren in den Straßen Kairos. Diese Form von Protest ist aus Sicht der Übergangsregierung erlaubt. Sie will allerdings, dass die Islamisten ihre festungsartigen Protestcamps räumen. Mit Barrikaden in den Straßen blockieren die Muslimbrüder wichtige Verkehrsadern. Sie haben nicht vor, von hier zu weichen. Hinter diesen Mauern wollen sie die Sicherheitskräfte abwehren, falls die kommen, um die Zeltstadt zu räumen. Die Anhänger Mursis isolieren sich und werden nun auch international zunehmend isoliert. Nachdem Westerwelle als erster Außenminister Ägypten nach Mursis Absetzung gesucht hat und nicht von einem Militärputsch sprach, ging auch US-Außenminister Kerry bei seinem Besuch in Pakistan mit einer neuen Bewertung des Umsturzes in Ägypten an die Öffentlichkeit. Das Militär hat das Land nicht übernommen, soweit wir das beurteilen können, zumindest bis jetzt nicht. Es gibt eine zivile Regierung. Tatsächlich hat das Militär die Demokratie wiederhergestellt. Das stärkt die Position der ägyptischen Übergangsregierung, die die beiden Protestcamps der Islamisten auflösen will. Allerdings hat Vizepräsident Baradei gesagt, dass auch das Militär an einer politischen Lösung interessiert sei. Das hieße vorerst keine gewaltsame Räumung. Allerdings bauen die Muslimbrüder ein weiteres Protestcamp in einem anderen Stadtteil Kairos auf und blockieren Straßen. Nach dem Dialogangebot der Regierung ist dies eine starke Provokation.
In Mali geht die Präsidentenwahl in die nächste Runde. Es ist die erste demokratische Abstimmung nach dem Militärputsch im vergangenen Jahr und den Kämpfen gegen die Islamisten mit französischer Unterstützung. Der ehemalige Regierungschef Keita kam auf knapp 40% und verfehlte damit die absolute Mehrheit. In der Stichwahl tritt er nun gegen den früheren Finanzminister Cissé an.
5 Tage mussten Malis Bürger auf das Ergebnis warten. Nie zuvor haben so viele ihre Stimme abgegeben. Knapp 52% Wahlbeteiligung, das ist Rekord in Mali. Gegen Mittag bringt das malische Fernsehen endlich das Ergebnis. Kein Kandidat hat mehr als 50%, das heißt Stichwahl am 11. August. Beste Chancen hat der frühere Premierminister Keita. In der ersten Runde kam er auf fast 40%. Er war Regierungschef und Parlamentspräsident, ein Politveteran mit einem guten Draht zu den Militärs. Sein Herausforderer wird der ehemalige Finanzminister Sisi, eher ein Kritiker der Armee. In der ersten Runde weit abgeschlagen, muss er versuchen, die Anhänger der anderen Präsidentschaftskandidaten zu gewinnen. Die zweite Runde war unausweichlich, sagt Sisi. Im ersten Wahlgang hat er Unregelmäßigkeiten festgestellt und will sie vom Gericht überprüfen lassen. Nach der monatelangen Besetzung durch islamistische Kämpfer liegen vor allem die Städte im Norden wirtschaftlich am Boden. Die Armee bleibt nach dem Staatsstreich im März vergangenen Jahres ein Unsicherheitsfaktor. Der Anführer der Putschisten ist weiter in Amt und Würden. Probleme, die sich allein durch Wahlen nicht aus der Welt schaffen lassen. Die Wahl sollte eigentlich die Menschen zusammenbringen. Sie könnte aber auch die Spaltung des Landes vergrößern. Das ist die Gefahr. Ein Großteil der über 3000 französischen Soldaten in Mali soll nach der Stichwahl abgezogen werden. Die afrikanischen UN-Soldaten aber bleiben auf längere Zeit im Land.
Keine Beweise für Wahlbetrug in Simbabwe. Die Abstimmung sei nach bisherigen Erkenntnissen weitgehend fair abgelaufen, teilten die Beobachter der Afrikanischen Union mit. Gleichzeitig forderten sie die Behörden Simbabwes auf, einige Unregelmäßigkeiten zu untersuchen. Ein offizielles Wahlergebnis liegt noch nicht vor. Die Partei des umstrittenen Präsidenten Mugabe hat sich aber bereits zum Sieger erklärt. Die Opposition will die Wahl nicht anerkennen. Sie spricht von Betrug.
Heute vor 69 Jahren wurden im damaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau etwa 3000 Sinti und Roma ermordet. Insgesamt brachten die Nationalsozialisten 500.000 Angehörige dieser Volksgruppe um. Zum Gedenken versammelte der Jugendverband der Roma heute mehrere hundert junge Menschen aus ganz Europa in Auschwitz.
Als die jungen Sinti und Roma das Konzentrationslager in Auschwitz betreten, wird es ganz still. Sie wissen über den Holocaust Bescheid. Familienangehörige von ihnen wurden hier ermordet. Es ist aber etwas anderes, wenn man den Ort des Grauens mit eigenen Augen sieht.
Als mir eben gerade die Namensliste vor Augen kam, war es erstmal wie ein Stich ins Herz.
Heute, vor 69 Jahren, ermordete die SS die letzten knapp 3000 Sinti und Roma in Auschwitz. Kinder, Mütter und Alte. Arbeitsfähige wurden in andere Lager deportiert. Die Jugendlichen wollen nun von Hermann Höllenreiner alles wissen. Als 9-Jähriger schon musste er hier Tote auf den Wagen laden. Er weiß noch alles.
Sinto.
Wenn du hierher kommst, fällt dir das nicht schwer?
Oh ja, das fange ich mit Zittern an. Und dann kommen die Erinnerungen. Ich bin jetzt schon wieder fertig.
Bei der Feier wurde nicht nur an die Ermordeten erinnert, sondern auch vor einer aktuellen Bedrohung gewarnt.
Es gibt seit vielen Jahren in vielen Ländern Europas Morde und Anschläge gegen Angehörige unserer Minderheit, die ganz dezidiert rassistisch motiviert waren.
So gehört für die jungen Sinti und Roma hier Rassismus schon fast zum Alltag.
Zum ersten Mal erlebt das jeder in der Schule. Bei mir hat selbst eine deutsche Lehrerin den Schülern beigebracht, dass es in der Kultur der Roma und Sinti wäre, zu klauen.
Der 2. August sollte ein international anerkannter Gedenktag sein, fordern die jungen Menschen zur Erinnerung an den Völkermord.
Bei den Schwimmweltmeisterschaften in Barcelona hat Marco Koch die erste Medaille für die deutschen Beckenschwimmer gewonnen. Der 23-Jährige holte sich über die 200 Meter Brust Silber.
Die Erleichterung ist ihm anzusehen. Marco Koch holt das so ersehnte erste Edelmetall für die deutschen Beckenschwimmer. Das DSV-Team atmet auf nach 5 medaillenlosen Tagen hier in Barcelona. Der 23-jährige Darmstädter war mit der zweitbesten Zeit in dieses 200-Meter-Brustfinale eingezogen und bestätigte seine Leistung. Diese Silbermedaille ist der größte Erfolg in seiner Karriere. Es gewinnt mit Europarekord der Olympiasieger Daniel Gjurta aus Ungarn, Dritter der Finne Matti Mattsson, hinter dem überglücklichen Zweiten Marco Koch.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 3. August.
Das Hoch bringt im Süden und Osten Deutschlands morgen Temperaturen von über 35 Grad. In die Westhälfte strömt etwas kühlere Luft. In der Mitte und im Osten verläuft die Nacht klar. Vom Saarland bis zur Nordsee gibt es später erste teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Der Tag beginnt verbreitet freundlich. Vor allem von den Alpen bis zur Niederlausitz scheint die Sonne fast ungestört. Im Westen zunächst nur örtlich Schauer und Gewitter. Sie ziehen langsam ostwärts und fallen teilweise kräftig aus. Der Wind weht schwach bis mäßig. Bei Gewittern können schwere Sturmböen auftreten. In der Nacht Temperaturen zwischen 23 und 13 Grad, am Tag im Nordwesten 22 Grad, im Osten bis 37 Grad im Schatten. Am Sonntag ist es erst verbreitet freundlich, dabei ist es im Norden und Westen weitgehend trocken. Im Süden und Osten später gebietsweise Schauer und Gewitter, örtlich Unwetter. Am Montag ist es meist freundlich, im Süden und Osten einzelne Hitzegewitter. Am Dienstag ist es teils freundlich, teilweise aber auch kräftige Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder um 21.45 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Geheimdienstaffäre, welche Rolle spielen private Firmen beim Ausspähen, und geschlossene Schmugglertunnel, die Not der Menschen in Gaza wächst. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.